NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Oktober 1668. Der Geburtstag der preußischen Königin Sophie Charlotte.
Eine harmlose Erkältung, was machte das schon? Natürlich würde sie tanzen gehen. Dazu war sie ja hier, am Hof in Hannover, wo es gerade jetzt die glanzvollsten Bälle gab, Oper und Maskeraden. Doch dann kam das Fieber. Kurz darauf war Preußens junge Königin tot. Sophie Charlotte starb mitten im Karneval 1705.
Ein Kurier wurde nach Berlin geschickt. Der König fiel in Ohnmacht, als er die Nachricht erhielt. Wieder bei Sinnen rief er den Sohn. Was die beiden dann taten, bedauern Historiker bis heute.
Friedrich Wilhelm, der spätere Soldatenkönig, und sein Vater, Friedrich I., selbst gekrönter König in Preußen, verbrannten alle Briefe der Verstorbenen, die sie mit Hilfe der ersten Hofdame nur finden konnten.
Jeder wusste natürlich, dass Sophie Charlotte eine spitze Feder hatte.
Die Historikerin Barbara Beuys.
Und dass sie Kritik geübt hat an dem Hof, vielleicht sogar an ihrem Ehemann, wer weiß es. Und der Ehemann wollte nicht, dass diese Briefe verbreitet wurden.
Weiße Flecken.
Sie haben dazu geführt, dass im Laufe der Jahrhunderte vieles verzerrt worden ist an dieser unkonventionellen Monarchin, die ihren eigenen Hof führte, abseits von dem ihres Mannes. Die französische Leichtigkeit und italienische Musik in die triste Residenzstadt der Hohenzollern brachte, Feste inszenierte mit Wasserjagd und Feuerwerk und Maskenspielen, die 1700 die erste Oper in Berlin geben ließ. Den Komponisten Attilio Ariosti holte sie her. Arcangelo Corelli widmete ihr seine berühmten 12 Violinsonaten, Opus 5.
Das ist so ein weißer Fleck und es ist typisch, dass in den meisten Büchern steht, ja, der Corelli, der kannte die Königin nicht, aber er hat als Instrument des Papstes gehandelt, der darauf hoffte, dass die Sophie Charlotte und ihr Mann katholisch wurden, nur um dann König und Königin zu werden. Punkt. Das mag sein, aber es gibt dafür keinerlei Beweise.
Denkbar, so Barbara Beuys, wäre auch eine ganz andere Erklärung.
Der Ruf der Königin als Musikkennerin und Liebhaberin war weit in Europa verbreitet. Und also hat der Corelli, der das auch wusste, aus persönlichem Engagement gesagt, dieser Sophie Charlotte, die damals noch Kurfürstin war, der widme ich ein Musikstück als Bewunderung.
Sophie Charlotte war eine starke Frau mit Durchsetzungsvermögen. Die Gründung der Berliner Akademie der Wissenschaften hat sie maßgeblich betrieben und damit einen der Grundsteine gelegt für das spätere Spree-Athen.
Sie war zugleich aber, wenn man die Briefe ihres Freundes, des großen Philosophen Leibniz, liest und auch von anderen, eine sehr menschenfreundliche Person und eine, die sehr kommunikativ war. Das heißt, wenn sie Gäste eingeladen hat an ihren Hof in Schloss Lietzenburg, das Schloss wurde dann später Charlottenburg genannt, dann hat sie Gespräche geleitet, geführt, manchmal sogar provoziert. Sie liebte scharfe Diskussionen und dann aber auch immer die Gegner zusammengeführt.
Von ihrem Enkel Friedrich dem Großen wurde sie bewundert, von der Nachwelt eher gering geschätzt.
Vor allem von preußischen Historikern, denen eine so selbstbewusste und tatkräftige Frau nicht nur unheimlich war, sondern die passte nicht in ihr Bild von einer Frau.
Frauenbilder.
Barbara Beuys hat eine Biografie über Sophie Charlotte geschrieben. Auf dem Umschlag des Buchs eine stolze junge Frau, lange dunkle Locken, keine Perücke, ungewöhnlich für die Zeit. Ein freizügiges Dekolleté, ein offener, herausfordernder Blick, klare, intelligente Züge.
Dieses Coverbild, das wir genommen haben, ist wirklich einzigartig in der Galerie europäischer Königinnen, denn sie stützt sozusagen in Nachdenkerpose ihren Kopf ab. So wie man es auf der Statue von Rodin sehen kann, Jahrhunderte später. Das gibt es nicht als Parallele zu anderen Königinnen. Die haben fein und züchtig auszusehen. Und sie war eine Denkerin.
von Zeitgenossen gerühmt als schön und als klug.
Das Interessante ist, dass in ihrer Zeit, im 17. Jahrhundert, es keinen Gegensatz zwischen Schönheit und Geist bei Frauen gab, wie es dann in den nachfolgenden war.
Beispielhaft ein Kommentar Heinrich von Treitschkes. Der Historiker hat Ende des 19. Jahrhunderts erklärt:
Das Ideal einer preußischen Königin ist die Königin Luise, weil sie keine Spur in der Geschichte hinterlassen hat. Das war damals das Frauenbild. Aber die Sophie Charlotte hat Spuren hinterlassen. Man muss nur die Vorurteile beiseite schieben und sich auf die Suche machen.
Kinderjahre in der damals noch westfälischen Provinz.
Sophie Charlotte wird 1668 auf dem kleinen Schloss Iburg südlich von Osnabrück geboren. Strittig ist das genaue Datum, der 30. oder aber der 12. Oktober. Figelotte, so der Kosename des einzigen Mädchens unter 6 Brüdern, wird standesbewusst, aber geradezu weltoffen erzogen.
Auch konfessionsunabhängig, wenn man so will.
Schlossdirektor Rudolf Scharmann, der Hausherr heute im Schloss Charlottenburg.
Die Eltern waren reformiert bzw. hingen dem Luthertum an. Aber sie kamen sehr früh auch mit der katholischen Seite in Berührung. Denn am Hannoveraner Hof gingen katholische Musiker aus und ein.
Sophie Charlotte hat hautnah erlebt, wie interreligiöses Miteinander geht. Ihr Vater war Fürstbischof von Osnabrück. Dort hatte man nach dem Dreißigjährigen Krieg eine verblüffend einfache Lösung für den Umgang mit religiösen Gegensätzen gefunden, einmalig im gesamten Heiligen Römischen Reich. Immer abwechselnd sollten ein Katholik und ein Protestant das Bistum regieren. Das hat funktioniert. Sophie Charlotte konvertierte nach ihrer Eheschließung zum reformierten Glauben ihres Hohenzollern-Gemahls.
Sie gab das Luthertum auf, hat aber seit ihres Lebens allen Religionen eine ganz große Toleranz gewährt. Ja, sie hat den irischen Freidenker John Toland hier eingeladen, der sozusagen ein enfant terrible der Zeit war, was die religiösen Glaubensbekenntnisse anbelangt. Und Sophie Charlotte hat das hier an ihrem Hof sehr erfreut, dass diese verschiedenen Richtungen alle gleichwertig zum Zuge kamen.
Den Mut zum freien Wort, die Leidenschaft für Musik, einen Sinn für Gartenarchitektur, all das hatte Sophie Charlottes Mutter, der Tochter, vorgelebt. Sophie von der Pfalz wuchs auf in den Niederlanden. Ihr Vater, der tragische Winterkönig, Pfalzgraf und Kurfürst Friedrich V., war dorthin geflohen. Mit seinem unüberlegten Griff nach der böhmischen Krone, einem der Auslöser des Dreißigjährigen Kriegs, hatte er eine Riesendummheit begangen und wurde mit der Reichsacht belegt. Sophies Großvater war der englische König Jakob I., dessen Mutter die schottische Regentin Maria Stuart, deren Leben so grausam auf dem Schafott endete, ein knappes Jahrhundert vor der Geburt ihrer Ururenkelin Sophie Charlotte im friedlichen Osnabrücker Land. Keine langweilige Sippe.
Figelottes Mutter Sophie war die wohl geistreichste unter den vielen klugen Frauen in der Familie, eine wahrhaft Kulturschaffende. Sie korrespondierte mit den Gelehrten der Zeit, las frühmittelalterliche philosophische Texte, holte italienische Musiker ins Haus. Als ihr Mann Ernst August nach dem Tod seines Bruders die Regentschaft im Herzogtum Hannover übernahm, begann sie mit der Ausgestaltung einer barocken Parkanlage, den heute weltberühmten Herrenhäuser Gärten.
Vorbild für Sophie Charlotte war auch ihre Tante Elisabeth.
Das war eine evangelische Äbtissin, sowas gab es damals, von Herford. Und die war eng befreundet mit dem Philosophen Descartes.
Schließlich war da noch Liselotte von der Pfalz, Sophie Charlottes Cousine und Patin. Auch sie schrieb Geschichte buchstäblich. Rund 50.000 Briefe hat sie hinterlassen. Als Elfjährige hat Figelotte sie gemeinsam mit ihrer Mutter besucht, am Hof des Sonnenkönigs, wo sie lebte.
Ein Heiratsprojekt.
Die Idee? Sophie Charlotte könnte doch einen der französischen Prinzen zum Manne nehmen. Auch deshalb hatten die Eltern darauf geachtet, ihre religiöse Erziehung nach allen Seiten offen zu gestalten.
Am Hof Ludwigs des 14. war der Katholizismus Staatsreligion.
Nur, aus dem Plan wurde nichts. Der in Frage kommende Prinz nahm eine andere zur Frau. Das machte aber nichts.
Heiratsprojekt Nummer 2.
Er war bereits Witwer, besaß weder Geld noch einen großen Namen, dafür aber einen Buckel. Der schiefe Fritz wurde er im Volksmund genannt. Sophie Charlotte, inzwischen 16 Jahre alt, hat den hässlichen Kurprinzen, bald Kurfürsten von Brandenburg, trotzdem genommen, nehmen müssen.
Das, was wir gerne hätten, eine Liebesbeziehung, das ist das nicht gewesen.
Der Historiker Jürgen Luh.
Das ist rational wichtig gewesen für beide Höfe, weniger für Sophie Charlotte, die doch eher ein Spielball ihrer Eltern Ernst August und Sophie gewesen ist, die wiederum eigene Interessen für den Hof in Hannover hatten, Aufstieg zur Kurwürde.
Ein Kurfürst als Schwiegersohn war da nicht verkehrt. Friedrich andererseits hoffte, über diese Heirat seinen Rang und Namen zu erhöhen. Denn verglichen mit dem uralten Adelsgeschlecht der Welfen waren die Hohenzollern geradezu Parvenus, Kurfürstenhut hin oder her.
Noch ein Projekt. Warten auf den Thronfolger.
Ein ungeheurer Druck, sagt Barbara Beuys.
Da hat sie sozusagen, das ist ja wie eine Lotterie, Glück gehabt.
Nachdem zwei Kinder gestorben sind, wird im August 1688 Friedrich Wilhelm geboren, der spätere Soldatenkönig. Weiterer Nachwuchs bleibt aus. Friedrich schenkt seiner Frau trotzdem ein Dorf und Geld für ein Lustschloss, 7 Kilometer westlich von Berlin.
Sie hat dann wirklich durchgesetzt, dass sie häufig und sehr lange in Lietzenburg leben konnte.
Wie Schloss Charlottenburg zu Sophie Charlottes Lebzeiten noch hieß.
Aber man darf sich das keinesfalls geruhsam vorstellen, denn das Schloss wurde ständig erweitert und umgebaut. Sie wohnte auf einer Baustelle.
Räume für den König gab es nicht. Tatsächlich waren Sophie Charlotte und ihr Mann grundverschieden.
Auch von ihrem Tagesablauf her, der König war ein Frühaufsteher und ist meist gegen 20 Uhr schon müde gewesen. Und sie ist eigentlich erst gegen Abend zur Hochform aufgelaufen, wenn dann die großen gesellschaftlichen Ereignisse hier stattfanden.
Trotzdem, sagt Barbara Beuys.
Die beiden waren ein Team und eben nicht, wie ältere Historiker dargestellt haben, zerstritten, wobei sie immer der Sophie Charlotte die Schuld gegeben haben. Das war eine kalte Person, die ihren Mann nicht geliebt hat. Ich denke, das ist wirklich ein ungeheures Vorurteil.
Was Preußens erstes Königspaar verband, war eine sehr genau kalkulierte Arbeitsteilung. Beide hatten erkannt, dass im Barock Macht über die Entfaltung von Pracht demonstriert werden musste. Sophie Charlottes Hof in Lietzenburg war ein Baustein auf dem Weg zur Königskrone. Unmittelbar auf der politischen Bühne hat die Königin nicht mitgewirkt, sehr wohl aber indirekt.
Durch diesen glänzenden Hof und vor allem durch die musikalischen, glänzend in Szene gesetzten Aufführungen in Lietzenburg. Und damals wusste allerdings jeder, das ist ein politisches Machtinstrument. Der Zeitgenosse Ludwig XIV. In Frankreich hat es vorgemacht, durch seine Musik, seine Ballette, dass wer etwas so auf die Beine stellt, Kapellen und Opern, der hat zugleich auch ein Instrument von Repräsentanz in der Hand, mit dem er dann politisch agieren kann.
Sophie Charlottes Hof war gleichwohl mehr als nur eine Kopie von Versailles oder Fontainebleau.
Sie wollte etwas Eigenes schaffen,
sagt Rudolf Scharmann vom Schloss Charlottenburg und erzählt, dass Sophie Charlotte kleine Kunstformen, etwa Kammermusik, schätzte.
Sie saß am Cembalo, Fräulein von Pöllnitz,
ihre erste Hofdame und engste Vertraute,
hatte die Geige. Es gab dann 2, 3 weitere Hofdamen, die sangen, und die italienischen Komponisten, die anwesend waren, lieferten die kleinen Werke für diese sommerlichen Festlichkeiten. Denken Sie daran, es war eine junge Hofgesellschaft, es war die Jugend hier.
Sophie Charlotte war keine 37 Jahre alt, als sie starb.
Es waren alles junge Leute, die eigene Formen der Festlichkeiten suchten und auf diese Art wirklich den ersten brandenburg-preußischen Musenhof gründeten.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Königin Sophie Charlotte, die heute vor 350 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.